StudiDW. Das Magazin für Studium und Ausbildung in Deutschland.
Mit Sabine Damaschke. Herzlich willkommen zu einer Sendung, in der es diesmal um die ganz Kleinen geht und um all jene, die sich in den Kindertagesstätten um sie kümmern.
Ich mag sehr gerne, dass er so welche Häuser immer baut. Wir spielen also immer mit Klaas und er versteckt immer die Sachen und dann zaubert er es immer weg.
Mit Erzieher Klaas Bock spielen, das werden diese beiden Mädchen nicht mehr lange machen können. Denn Klaas Bock studiert neben seinem Job in der Kita. Und wenn er das Examen in der Tasche hat, dann geht er. Der Grund? In Deutschland werden studierte Erzieher viel zu schlecht bezahlt. Warum das so ist, dazu gleich mehr. Außerdem beschäftigen wir uns mit einer besonderen Form des Sozialstudiums, dem sogenannten Service Learning. Wir fragen nach, ob das Skypen bei ausländischen Studierenden zu mehr Heimweh führt und wir stellen das neue Internetportal Hochschulwatch vor. Das will nämlich den Einfluss der Wirtschaft auf die Wissenschaft öffentlich machen. Mit gutem Grund, wie Student Erik Marquardt meint.
Ich glaube, dass es für die Studierenden wichtig ist, dann sicher zu sein, dass ihre Lehre unabhängig ist, aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet wird. Und da lassen teilweise Professuren, die dann von Unternehmen bezahlt werden, stark zu wünschen übrig.
Das Internetportal Hochschulwatch will nun also öffentlich machen, was in Deutschland gerne hinter verschlossenen Türen ausgehandelt wird. Da finanzieren deutsche Energiekonzerne eine Professur für Energiewirtschaft, die Suchmaschine Google sogar ein ganzes Institut. In Deutschland hält leise Einzug, was in Ländern wie den USA längst üblich ist, die Finanzierung der Forschung durch die Wirtschaft. Richard Fuchs stellt das neue Online-Portal und seine Gründer vor.
Manchmal stellt sich Erik Marquardt den Hörsaal der Zukunft vor. Und genau dann wird der 25-jährige Chemiestudent der Technischen Universität Berlin sehr, sehr nachdenklich. Denn der Hörsaal der Zukunft, davon ist er überzeugt, wird bald nicht mehr nach großen Dichtern und Denkern benannt, sondern nach einem Discounter oder einer Online-Dating-Firma.
Ich persönlich finde das keine gute Entwicklung, insbesondere wenn man sich dann überlegt, dass da eigentlich momentan keine Grenzen gesetzt sind. Man möchte ja dann in der Vorlesung im Aldi-Hörsaal nicht vielleicht noch damit bedroht werden, dass die Vorlesung jetzt durch Werbepausen finanziert wird, weil das Geld nicht mehr so richtig reicht.
Was passiert, wenn das Geld an Unis knapp wird? Das beobachtet Erik Marquardt aufmerksam. Als Vorstand des Freien Zusammenschlusses der Studentinnenschaften vertritt er rund 80 Studierendenvertretungen deutschlandweit und hat seit langem ein Auge darauf, wie eng Unternehmen und Universitäten inzwischen durch Drittmittelfinanzierung verbandelt sind. Etwa durch Kooperationsprojekte zwischen der Universität Köln und dem Pharmakonzern Bayer oder den Berliner Universitäten und dem Finanzkonzern Deutsche Bank. Gemeinsam mit dem Freien Zusammenschluss der Studentinnenschaften und der Berliner Tageszeitung Taz hat er deshalb das Projekt Hochschulwatch aus der Taufe gehoben. Die Antikorruptionsorganisation Transparency International Deutschland macht auch bei Hochschulwatch mit. Aus gutem Grund, meint Geschäftsführer Christian Humborg.
Mit Hochschulwatch wollen wir viele fragwürdige Verbindungen, die es möglicherweise gibt, zwischen Hochschulen und Unternehmen offenlegen, darauf das Augenmerk lenken, aber vor allen Dingen auch ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, wie sieht es eigentlich aus? Ist das ein Bereich, wo wir viele Probleme haben oder kennen wir eigentlich schon alle Probleme und da gibt es mal hier und da mal eine Story, aber das war's.
400 Wikipedia-Seiten finden sich unter der Adresse hochschulwatch.de im Internet. Für jede deutsche Universität eine. Ein Jahr lang können jetzt Nutzer auf diese Webseiten eintragen, wo Universitäten beim Eintreiben von Geld aus der Wirtschaft möglicherweise ihre Unabhängigkeit gefährden. Ein Team von Journalisten der Tageszeitung Taz soll den Vorwürfen dann nachgehen, soll für mehr Transparenz sorgen. Eine Debatte zum Beispiel wünscht sich Student Erik Marquardt über den Einfluss des Internetriesen Google auf die Wissenschaft.
Als Beispiele fallen mir dann eben Gesellschaften ein, die von Google bezahlt werden und sich mit Internet und Gesellschaft beschäftigen, wo man vielleicht davon ausgehen kann, dass da Fragestellungen behandelt werden, die, wenn es Datenschutzaspekte betrifft, nicht ganz so stark in die Tiefe gehen wie zum Beispiel Werbeaspekte.
Fragen, die bewusst umgangen werden, kritische Veröffentlichungen, die nie erscheinen, personelle Besetzungen am Institut, die mit Industriegeldgebern abgesprochen werden müssten. Von all dem will Professor Thomas Schildhauer nichts wissen. Er ist Gründungsdirektor genau jenes Universitätsinstituts, das in Berlin sitzt, aber zu gut 80% vom amerikanischen Suchmaschinenkonzern Google finanziert wird. Das Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin, sagt Thomas Schildhauer, werde von Google in den ersten 3 Jahren seit seiner Gründung 2011 mit rund 4,5 Millionen Euro gefördert. Damit Forschung und Lehre trotzdem kritisch bleibe, gäbe es klare Regeln, gläserne Strukturen.
Wir haben alleine, ich glaube, 20 Personen, die in Kuratorium, wissenschaftlichen Beirat, extern uns evaluieren, beobachten.
Einer Debatte über den Google-Einfluss auf die Forschung sieht Schildhauer daher gelassen entgegen. Wer will, der könne Förderverträge einsehen. Und Thomas Schildhauer lächelt, auf dem Portal hochschulwatch.de einfach mal nachschauen, ob da was über sein Institut zu finden sei. Noch finden sich dort keine konkreten Hinweise, dass Google auf die Forschung am Berliner Internetinstitut Einfluss nehmen könnte. Noch haben anonyme Internetnutzer aber auch noch 1 Jahr Zeit, daran etwas zu ändern.
Nur das Beste für die Kleinsten, so lautet die Devise in den meisten europäischen Ländern. Deshalb müssen Erzieher auch ein Studium vorweisen. Nicht so in Deutschland. Hier haben gerade mal 3,5% der Erzieherinnen und Erzieher studiert. Doch auch hierzulande wird der Ruf nach einer besseren Qualifikation immer lauter. Denn je früher Kinder gefördert werden, desto erfolgreicher sind sie später in der Schule.
StudiDW Schwerpunkt.
In Deutschland kann man seit 9 Jahren Kindheitspädagogik studieren, meistens berufsbegleitend. Doch der große Run auf die Studiengänge, den Bildungsexperten sich erhofft hatten, ist ausgeblieben. Und das hat ganz entscheidend mit der schlechten Bezahlung, aber auch der gesellschaftlichen Wertschätzung von Erziehern in Deutschland zu tun. Janine Albrecht hat für uns den Studenten Klaas Bock in seiner Hamburger Kita besucht.
Morgenkreis in der Trollgruppe. Noch etwas zaghaft, aber begeistert singen die 20 Kinder ein neues Lied. In ihrer Mitte steht Klaas Bock. Der große, kräftige Mann ragt aus der Kinderschar deutlich heraus. Seit 2008 arbeitet Bock in der Hamburger Kindertagesstätte Friedrich-Frank-Bogen. Parallel besucht er seit 3 Semestern den Studiengang Frühkindliche Bildung.
Und ich merke es jetzt im Studium, dass es wirklich Gold wert ist, wenn man schon was an Erfahrung dazu hat. Wir lernen Theorien, reden über Menschen, über Verhalten von Menschen, sehr abstrakt. Und versuchen das ja nachher, ist ja eigentlich unsere Aufgabe, in der Praxis auch noch umzusetzen. Und wenn ich dann nicht die Praxis gehabt hätte und jetzt auch Kinder erlebt hätte, hätte ich, glaube ich, diesen Transfer nicht mehr leisten können.
Bocks Studium an der Evangelischen Hochschule für Soziale Arbeit und Diakonie in Hamburg ist ausschließlich berufsbegleitend. Deutschlandweit gibt es mittlerweile knapp 70 Studiengänge, berufsbegleitend oder als Vollstudium. Elke Alsago, die an der Evangelischen Hochschule in Hamburg einen solchen Studiengang leitet, glaubt, dass es an der deutschen Historie des Berufes und auch am deutschen Frauenbild liegt, warum Erzieher hierzulande nicht studieren müssen.
Der Beruf der Erzieherin ist sozusagen nur für einen Lebensabschnitt gedacht gewesen, und zwar für den vor der Hochzeit, bevor die Frau dann wieder aus dem Beruf ausgestiegen ist. Das ist in den anderen Ländern anders gewesen. Da hat man ein ganz anderes Frauenbild, da sind Frauen auch ganz anders in die Arbeitsprozesse immer eingebunden gewesen. Und man hat ein anderes Mütterbild, nämlich das Bild der auch berufstätigen Mutter, was wir hier ja erst relativ neu entwickeln.
Doch auch das zunehmende Studienangebot führt nicht dazu, dass es in den Einrichtungen mehr Akademiker gibt. Denn die meisten Studierenden wollen nach ihrem Abschluss nicht als Erzieher arbeiten. Das beobachtet Elke Alsago auch bei ihren Studenten.
Ich glaube, dass unsere Absolventinnen hochgradig qualifiziert sind für das Feld. Also das merkt man auch daran, dass fast alle während des Studiums schon in andere Positionen wechseln, also in Leitungspositionen, in Fachberatungspositionen und auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt sind.
Sehr gefragt sind momentan aber auch Erzieher in den Gruppen. Ab dem Sommer haben hierzulande auch Kinder unter 3 Jahren einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Doch momentan fehlen dafür bundesweit etwa 220.000 Krippenplätze und bis zu 42.000 Erzieher. Angesichts solcher Lücken wirken Rufe nach einer Akademisierung des Berufes beinahe absurd.
Also ich glaube, wir brauchen ganz viel Fachkräfte, gut ausgebildete Fachkräfte in den Gruppen. Und die müssen nicht alle studiert haben. Und wichtig wäre, glaube ich, wenn in jedem Team ein, zwei Akademikerinnen sind und auch die anderen Kolleginnen mitnehmen können an bestimmten Stellen, dann kann sich das gut ergänzen.
Auch Klaas Bock lässt immer wieder sein Studienwissen in die Arbeit einfließen. Dabei sei er bisher vor allem auf positive Reaktionen der Kollegen gestoßen. Bock steht im Bewegungsraum der Kita. Gemeinsam mit 8 Jungen und Mädchen baut er gerade mit großen Schaumstoffbausteinen eine Höhle.
Es kann noch keiner oben drauf klettern, Leon. Noch keiner oben drauf klettern. Wir sind noch nicht fertig.
Der junge Erzieher würde gerne nach dem Studium weiter mit den Kindern arbeiten, denn das macht ihm Spaß. Doch er möchte dafür angemessen bezahlt werden. Doch momentan erhalten alle Erzieher, egal ob studiert oder nicht, nur rund 1.800 Euro brutto im Monat. Daher wird die Kita, in der Bock arbeitet, nicht nur einen studierten Erzieher verlieren, sondern auch einen männlichen Erzieher. Nur knapp 2,5% der pädagogischen Fachkräfte in Krippen und Kindergärten sind Männer.
Manchmal habe ich mich auch das Gefühl, ich bin der Anwalt der Jungs. Denn Jungs spielen anders in dem Alter. Die brauchen mehr Lautstärke, die brauchen mehr Bewegung, die brauchen alles doller spüren. Das liegt uns Männern dann vielleicht doch noch durch eigene Erfahrung mehr im Blut. Das ist schon noch da. Man hat eine andere Rolle, man hat ein anderes Bild. Und auf jeden Fall, Männer sind notwendig in der Kita, ganz, ganz klar.
Doch auch die Mädchen werden ihren Erzieher sicher vermissen.
Mehr Männer und mehr Akademiker in die Kitas. Das ist eine Forderung, die der Münchner Bildungsexperte Vassilios Eftenakis schon lange stellt. Der deutsche Erziehungswissenschaftler griechischer Herkunft untersucht seit über 30 Jahren, wie die frühkindliche Bildung in den Kitas verbessert werden kann und welche Rolle Erzieher dabei spielen. Am Telefon bin ich jetzt mit ihm verbunden. Herr Eftenakis, welche Vorteile hat eigentlich ein Studium, wenn die Ausbildung der Erzieher in Deutschland ohnehin schon 3 Jahre dauert?
In Wirklichkeit dauert sie noch länger. Es gibt sogar Länder, die die Ausbildung in 5 Jahren gestalten. Das ist eine sehr lange, sehr teure und wenig effiziente Ausbildung. Deshalb plädieren wir seit geraumer Zeit, diesen Beruf zu akademisieren, in Anlehnung an europäische und internationale Entwicklungen.
Sie sagten gerade, die jetzige Ausbildung ist nicht effektiv. Was bemängeln Sie an der jetzigen Ausbildung?
Wir haben zunächst mal eine praktische Erfahrung, dann kommen 2 Jahre theoretische Ausbildung und dann folgt noch einmal ein sogenanntes Anerkennungsjahr. Da die Beziehung zwischen dem theoretischen Teil und dem praktischen Teil bislang unbefriedigend organisiert wird, kommen die Fachkräfte nach der theoretischen Ausbildung und können diese konkreten Inhalte nicht umsetzen. Und was tun sie? Sie greifen auf die Erfahrung zurück, die sie gewonnen haben. Das heißt, auf diese Weise wird die Fachkraft theorieresistent und das bedeutet, dass wir dann die Bildungsprozesse nicht fachlich begründet, sondern nur erfahrungsgeleitet organisieren. Das ist das große Manko dieses Bereichs.
Und was müssen denn Erzieher heute in einem Studium lernen? Was ist Ihnen besonders wichtig dabei?
Heute muss ein neu organisiertes, zeitgemäßes Studium 2 große Ziele verfolgen. Einmal die Persönlichkeit des Studierenden selbst zu stärken. Und zweitens, das Studium muss Fachkompetenzen vermitteln, etwa Reflexionskompetenz, vor allem Interaktionskompetenz, auch Forschungskompetenz, Beobachtungs- und Dokumentationskompetenz, wie man mit der Familie gemeinsam Bildungsprozesse organisiert, wie man mit anderen Bildungsorten kooperiert. Das sind Aspekte, die ein modernes Ausbildungssystem hier heute beinhalten muss.
Ab Sommer haben in Deutschland ja alle Kinder unter 3 Jahren einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz. Und um den zu erfüllen, fehlen noch tausende Erzieher. Woher sollen jetzt die vielen Erzieher kommen, die gebraucht werden in diesem Jahr?
Dies ist eine Frage, die sich erst heute stellt für ein Versäumnis, das Jahre zurückliegt. Aber ich bin nach wie vor der Auffassung, dass wir dieses politische Versäumnis nicht auf dem Rücken der Kinder und nicht über fehlende Qualität, nicht über nicht gut ausgebildete Fachkräfte ausgleichen sollten.
Deutschland gehört ja zu den wenigen europäischen Staaten, in denen Erzieher kein Studium vorweisen müssen. Und entsprechend schlecht werden sie dort bezahlt. Wie regeln das denn eigentlich andere Staaten? Fließt dort mehr Geld in die frühkindliche Bildung?
Das ist absolut zutreffend. Wenn Sie Schweden zum Beispiel vergleichen, dann sind die Investitionen im Bereich der frühkindlichen Bildung 4-mal so hoch wie in der Bundesrepublik. Wir haben in den letzten 3 Jahren von 0,4 auf 0,6% des Bruttoinlandsprodukts. Aber wir liegen immer noch damit unter der Norm der OECD, nämlich 1%. In Wirklichkeit brauchen wir eine Verdoppelung der Investitionen in diesem Bereich, um einigermaßen eine hohe Qualität zu sichern.
Nun ist es ja so, dass in Deutschland Erzieherin eben auch ein typischer Frauenberuf ist. Wir haben nur ganz wenig Erzieher hier. Wie sieht das denn in anderen europäischen Ländern aus? Hat sich dieses Problem mit einer besseren Bezahlung dort auch gelöst?
Allein die Bezahlung reicht nicht aus. Ebenso wichtig ist auch die soziale Anerkennung dieses Berufs. Und beides zusammen verändert signifikant die Situation. Das haben wir in Norwegen, das haben wir in Dänemark, teilweise in Schweden und in anderen Ländern erlebt. Ich schäme mich im Ausland, wenn ich berichten muss, dass finanzielle Engpässe angeblich in diesem Land diese Entwicklung verhindern. Denn die meisten anderen Länder, die diese Akademisierung bereits umgesetzt haben, haben nicht die finanzielle Lage, die sie überhaupt in der Bundesrepublik bieten können. Insofern ist das nicht eine Frage der Finanzen. Es ist eine Frage der gesamtgesellschaftlichen Bewertung und es ist eine Frage der Prioritätensetzung auf der politischen Agenda.
Mehr Qualifikation, mehr Geld und mehr Wertschätzung für Erzieher in Deutschland, das fordert der Bildungsexperte Vassilios Eftinakis. Danke für das Gespräch. Über das Studium für Erzieher berichten wir übrigens auch im Netz und zwar auf dw.de/Bildung. Studenten, die Flüchtlinge unterrichten, Webseiten für Senioren gestalten oder Studienabbrecher beraten. All das finden wir an der Universität Duisburg-Essen. Denn dort gibt es sogenannte Service-Learning-Kurse, in denen Studenten ihr Fachwissen in verschiedene soziale Projekte einbringen. Sola Hülsewig mit Eindrücken aus einem Kurs.
Anne sitzt mit knapp 20 Studierenden der sozialen Arbeit in einem fensterlosen Seminarraum der Uni Duisburg-Essen und wartet darauf, dass es losgeht. Qualitätsmanagement im sozialen Bereich ist der Titel des Seminars. Das klingt zwar nach trockener Theorie, ist in diesem Fall jedoch alles andere als das. Anne und ihre Kommilitonen haben nämlich abseits der Uni mit sogenannten Non-Profit-Organisationen zusammengearbeitet, wie zum Beispiel der Caritas, der Suchthilfe oder der Rheuma-Liga. Anne hebt die Hand.
Die Frage ist ja jetzt, letzte Woche waren wir bei Ihnen und haben den Fragebogen fertig umgestellt. Ja, Sie haben ja Ihr Okay gegeben für den Bogen und wir fragen uns jetzt, was da noch kommen würde.
Die Aufgabe von Annes Gruppe war es, einen Fragebogen für eine evangelische Stiftung zu entwerfen. Damit sollen behinderte Menschen darüber befragt werden, welche neuen Bildungsangebote sie sich wünschen. Daniela Filetti leitet das Seminar.
Ja, im Prinzip muss ja die Einrichtung das Ganze auch erstmal abwägen. Also ich fand aus meiner Perspektive heraus so einen Fragebogen mehr als in Ordnung. Ja, unterm Strich muss jetzt einfach die Einrichtung Ihnen einmal zurückmelden, passt dieses Instrument oder passt es nicht.
Daniela Filettis Seminar zum Qualitätsmanagement ist einer unter etwa 10 bis 14 Service-Learning-Kursen, die jedes Semester im Bereich Uni aktiv an der Uni Duisburg-Essen angeboten werden. Service-Learning kommt ursprünglich aus den USA und findet mittlerweile auch an vielen deutschen Hochschulen Anwendung. Die Uni Duisburg-Essen nimmt hier eine Vorreiterrolle ein, weil sie ihr Projekt Uni aktiv schon 2005 gründete und sich dabei stark am amerikanischen Vorbild orientierte. Seitdem wurden etwa 75 Service-Learning-Seminare umgesetzt. Rund 200 gemeinnützige Organisationen profitierten davon. Jörg Miller ist Projektleiter und Mitbegründer von UniAktiv.
Die Grundidee ist eigentlich, Hochschule und Zivilgesellschaft zusammenzubringen, gesellschaftliches Engagement zu fördern und neue Formen der Lehre an die Hochschule zu bringen, die eben neben dem Praxisbezug einen Gesellschaftsbezug haben und die letztlich dazu führen sollen, auch bürgerschaftliches Engagement und bürgerschaftliches Bewusstsein zu fördern.
Im Einzelnen funktioniert Service Learning so. Non-Profit-Organisationen können sich an die Universität wenden, wenn sie in einem bestimmten Bereich Unterstützung brauchen. Dann entwerfen Studenten beispielsweise Marketingkonzepte für soziale Projekte, überlegen sich Wege, wie es Kindern aus Arbeiterfamilien leichter gemacht werden kann, zu studieren, oder treffen sich mit Menschen, um mit ihnen zu philosophieren. Prinzipiell kann Service Learning in sämtliche Studienfächer der Universität integriert werden, sagt Jörg Miller. In der Zusammenarbeit mit den Non-Profit-Organisationen erwerben die Studierenden zusätzliche Fähigkeiten, wie mit unterschiedlichen Menschen zusammenzuarbeiten, Projekte selbstständig zu organisieren und mit Konflikten umzugehen. Außerdem lernen sie beim Service Learning oft Lebenswelten kennen, die ihnen vorher fremd waren. So war es zum Beispiel auch bei Anne.
Ja, das Seminar hat mir gut gefallen. Ich fand es halt interessant, einen Einblick auch zum Beispiel jetzt in unser Projekt zu bekommen. Das wäre eigentlich ein Tätigkeitsbereich, der mich gar nicht interessieren würde, so die Behindertenhilfe. Und demnach war das schon interessant, auch da mal reinschauen zu können.
Und neben Erfahrungen, erlernten Fähigkeiten und den gesammelten Credit Points gibt es noch einen weiteren Anreiz dafür, Service Learning Seminare zu besuchen. Am Ende eines erfolgreich abgeschlossenen Projektes erhält jeder Student ein Zertifikat, was sein bürgerschaftliches Engagement offiziell bestätigt.
Wer früher für ein oder zwei Semester ins Ausland ging, der musste sich meistens komplett von alten Freunden verabschieden. Telefonieren war teuer, Briefe schreiben dauerte unendlich lange. Dank Skype und Facebook ist das heute anders. Doch die sozialen Netzwerke haben auch ihre Tücken. Denn die ständige Hotline in die Heimat kann die Integration am neuen Studienort schwer machen.
Am Morgen die neuesten Statusmeldungen auf Facebook checken, dann ein Weilchen mit der besten Freundin in der Heimat chatten, später über Skype mit den Eltern telefonieren. So sieht der Alltag vieler ausländischer Studierender aus. Die meisten bleiben während ihres Gastaufenthaltes in Deutschland in engem Kontakt mit den Freunden und der Familie zu Hause. Für den Brasilianer Philipp Scherk haben die sozialen Medien sogar eine Rolle bei der Entscheidung für ein Auslandsstudium gespielt.
Sonst hätte ich gar nicht diese Entscheidung getroffen, glaube ich.
Telefonieren findet der Student, der an der Freien Universität Berlin seinen Bachelor in Jewish Studies und Anglistik macht, zu teuer. Briefe und E-Mails zu schreiben, ist ihm zu mühsam. Die sozialen Medien sieht er sehr positiv, anders als die englische Informatikstudentin Samantha Rouse. Sie verbringt als Erasmus-Stipendiatin ein Jahr in Berlin. Samantha loggt sich nur noch selten bei Facebook ein, um ihre englischen Freunde zu treffen. Denn nach den ersten Wochen in Deutschland hat sie bei sich eine gewisse Internetsucht diagnostiziert und Konsequenzen gezogen.
Eigentlich war es mein Vorsatz für ein neues Jahr, nicht auf Facebook zu gehen. Also nicht so viel auf Facebook zu gehen.
Zwar hielt die Facebook-Abstinenz der 21-Jährigen nur 3 Wochen an. Doch jetzt nutzt sie das soziale Netzwerk vorwiegend, um mit ihren Kommilitonen in Berlin zu chatten. Nicht nur Samantha Rouse, auch viele andere Studierende stellen fest, dass das Internet für sie zur Integrationshürde werden kann. Die Zeit, die junge Leute auf Facebook verbringen, wächst in kritischen Lebenssituationen wie bei einem Auslandsaufenthalt. Dies haben Studien gezeigt. Die Kontakt- und Informationsmöglichkeiten des Internets vermitteln internationalen Studierenden Sicherheit. In der Studien- und psychologischen Beratung an der Freien Universität sind neben den positiven Aspekten aber auch die Tücken des Netzes ein häufiger auftauchendes Thema, sagt der Leiter der Beratungsstelle Hans-Werner Rückert.
Es kommt nicht vor, dass jemand das direkt als Thema anbringt. Aber es kommt durchaus vor, dass bei anderen Themen, die genannt werden, ich fühle mich irgendwie nicht wohl in Deutschland, ich komme mit dem Studium nicht so richtig voran, wenn man dann drüber spricht, sich zeigt, dass das ein wichtiger Faktor ist, der dazu beiträgt, dass jemand sich hier ausgeschlossen und nicht wirklich heimisch fühlt.
Der Psychologe empfiehlt daher internationalen Studierenden, sich schon vor ihrem Auslandsaufenthalt Gedanken darüber zu machen, wie sie Kontakte knüpfen können, etwa bei einem Sportkurs oder einer anderen Freizeitaktivität. Außerdem sollten sie sich überlegen, wie viel Rückbindung ans Heimatland zuträglich sei, meint Rückert. Und inwieweit sie mit ihren Facebook-Chats fehlende Kontakte an ihrer Gasthochschule kompensieren.
Es ist einfach wichtig, dass man vielleicht auch den Eltern in Spanien oder in Island klar macht, dass man sich hier integrieren möchte und dass es dafür nicht förderlich ist, 2 oder 3 Mal die Woche mit den Eltern eine Stunde zu skypen.
Allgemeingültige Regeln bezüglich der Internetnutzung will Rückert jedoch nicht aufstellen. Was für die einen zu viel ist, ist für andere genau richtig. Die Bulgarin Sibylla Atanasova etwa, die an der Freien Universität ihren Master in Psychologie macht, ist täglich über Facebook und Skype mit ihrer Familie und ihren alten Freunden in Kontakt und fühlt sich trotzdem in Berlin zu Hause. Die Gefahren exzessiver Internetnutzung sind ihr aber sehr bewusst.
Ich kenne das schon von Freunden, also die ganz viel Zeit dann eher bei Facebook verbringen und dann ganz wenig auch so persönlichen Kontakt zu Menschen haben. Und ich finde es einfach schade, weil die Leute verlieren dann diese sozialen Fähigkeiten, auch so einfach in Kontakt zu sein und persönlich sich zu unterhalten. Und es wird den Leuten auch schwierig, dann auch nicht nur Freundschaft zu finden, sondern auch echt eine Beziehung aufzubauen.
Sibylla dagegen nutzt das Internet auch, um ihr Leben in Deutschland aufzubauen. Sie hat neue Freunde, eine Wohnung und auch einen Nebenjob über die sozialen Netzwerke gefunden. Für die angehende Psychologin ist das Internet inzwischen ein ganz normaler Bestandteil ihres Lebens, das aus realen und virtuellen Begegnungen besteht.
Ich kann es mir sogar gar nicht vorstellen, schon mittlerweile ohne Facebook oder Skype meinen Alltag zu genießen.
Gut vernetzt nach fern und nah über ausländische Studierende und ihren Umgang mit sozialen Netzwerken hat Bianca Schröder berichtet. Erst das Abitur, dann das Studium. Diese goldene Regel gibt es in Deutschland nicht mehr. Inzwischen kann man hier auch ohne Abitur studieren. Wie das genau geht, klärt Svenja Üing in der nächsten Sendung. Mein Name ist Sabine Damaschke und ich sage Tschüss für heute.